Hallo und herzlich willkommen bei Health Up Your Life, deinem Podcast für ein gesundes und glückliches Leben. Wir sind drei Frauen aus drei unterschiedlichen Fachgebieten, die dir zeigen wollen, wie einfach und verständlich, ganzheitlich und nachhaltig Gesundheit geht. Wir verbinden dabei Ernährung, Bewegung und Achtsamkeit in unserer Gesundheitsformel und möchten dir in diesem Podcast zeigen, wie diese Elemente dich gesund und glücklich machen können. Wir, das sind Dr. Petra Pracht, Mira Flatt und Samira Knott. Zusammen haben wir die Lifestyle-Marke Fayo gegründet. Mit diesem Herzensprojekt verfolgen wir die Vision, jedem Menschen die Möglichkeit zu geben, sich über Gesundheitsthemen zu informieren, um so selbstbestimmt entscheiden zu können, wie man gesund und glücklich leben möchte. Kennen wir das nicht alle? Eigentlich haben wir gar keinen Hunger mehr, aber wir laufen wie fremdbestimmt zum Kühlschrank und bemerken eigentlich gar nicht, was wir uns da alles einverleiben. Frust, Stress, Trauer, Einsamkeit. Essen kann kurzfristig so einiges kompensieren. Wo liegen die Ursachen für ein emotionales Essverhalten? Warum wir alle so ein Verhalten haben und was wir in den ersten Schritten dagegen tun können, erfährst du in der heutigen Folge von uns dreien. Wie immer freuen wir uns total, wenn du hier bei iTunes den Podcast abonnierst und uns einen Kommentar sowie eine Bewertung da lässt. Schau doch gerne auch auf Instagram bei fayo_official vorbei. Dort wird passend zur Folge heute ein Post erscheinen, unter dem du deine Fragen stellen und deine Anregungen mit uns teilen kannst. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören.
Ja, hallo, wir sitzen mal wieder zu dritt hier zusammen. Ich bin's, Petra.
Hallo, und ich bin Mira.
Hallo, und ich bin Samira. Schön, dass ihr da seid.
Ja, schön, dass ihr da seid. Über was reden wir denn heute?
Was Lustiges.
Ja, eigentlich ein ganz ernstes Thema. Geht um Essen, geht vor allem um Hunger versus Appetit oder halt auch diverse Cravings und Dinge, die wir so unbewusst tun. Unter anderem emotionaler Hunger. Und ja, vielleicht kennst du das auch. Also ich will mal gerade den Einstieg wagen. Mein persönliches Problem ist, wenn ich Stress habe, ich kenne das total aus dem Homeoffice, vielleicht du auch. Ich arbeite super konzentriert und dann kommen irgendwie, warum auch immer, so kleine Blitze in meinen Kopf, die mir sagen, geh in die Küche zum Kühlschrank,
hol dir
mach
was.
Die Schublade auf, finde Nüsse, finde Schokolade, finde Datteln, finde was auch immer. Und du brauchst es jetzt, ansonsten geht nichts mehr voran. Oder auch dieses Phänomen, dass ich, wenn ich etwas abgeschlossen habe, dass ich mich dann belohnen will. Dann gehe ich auch zum Kühlschrank, mach auf, mach zu, guck, ob was da ist und brauch dann irgendwie was. Was hast du da so? Für ein Petto, was hast du so
erlebt? Also jetzt hast du schon ganz, ganz viel angesprochen, okay. Wo sich mit Sicherheit viele auch wiederfinden werden. Also unser Thema ist heute emotionaler Hunger und wie gehen wir damit um, beziehungsweise wie können wir denn den emotionalen Hunger vielleicht auch differenzieren von dem tatsächlichen Hungergefühl, also was uns wirklich sagt, Person XY, du brauchst jetzt Nahrung, weil sonst fällt dein Energielevel schlagartig ab. Emotionaler Hunger ist ja da was ganz, ganz anderes. Aber vielleicht, Petra zuckt und sag doch mal was dazu.
Ja, ich habe eigentlich gedacht, es kommt jetzt mal was von dir, was du so zu diesem Thema vielleicht bei dir findest. Wann du einen emotionalen Hunger oder vielleicht auch eine emotionale Appetitlosigkeit verspürst. Sowas gibt es natürlich auch. Und deswegen warte ich darauf. Aber wenn du noch nicht
ich muss erst mal warm werden.
Möchtest, ja, dann fange ich doch mal an. Vielleicht kennst du oder ihr dieses Gefühl, wenn ihr nach getanem Tag nach Hause kommt und eigentlich euch am Vormittag vorgenommen habt, ihr seid zufrieden mit dem, was dann am Abend kommen wird und ihr kocht euch dann vielleicht was Schönes oder bereitet euch einen Salat zu und dann habt ihr aber den ganzen Tag gearbeitet und kommt nach Hause und plötzlich überfällt euch der absolute Hunger und das Einzige, was ihr macht, ihr geht an den Kühlschrank und esst eigentlich alles, was euch über den Weg kommt.
Kenn ich.
Kennst du auch?
Okay. Kenn ich. Mhm. So ein typisches Belohnungsverhalten bei mir. Also wenn ich merke oder ich habe das Gefühl, subjektiv, ich habe heute total viel geschafft, ich war irgendwie im Sport, ich habe diverse Dinge auf meiner To-Do-Liste gestrichen und komme dann abends nach Hause, denke mir so, okay, und jetzt habe ich mir auch richtig verdient, was Leckeres zu essen. Aber das Lustige daran ist ja, dass es vielleicht bei uns ein bisschen anders, weil wir irgendwie bewusst sind und uns gesund ernähren und gar nicht so extrem ungesunde Dinge zu Hause haben, aber das Verlangen, so ein Craving ist ja meistens eher nach was entweder total Süßen oder was Deftigen, was Fettigen vorhanden, was so ein bisschen dann, dann nicht so produktiv ist, ne? Also ich habe jetzt weniger das Craving irgendwie nach der Gurke oder nach der Karotte.
Ja, es ist tatsächlich das Problem. Aber jetzt kommt doch tatsächlich auch die erste Frage in die Runde. Jetzt schon. Weil ich frage mich, woher kommt das denn, wenn wir das doch alle haben? Und vor allem, das ist ja wirklich das maximal Blödeste, was man eigentlich tun kann, wenn man sich eigentlich gesund und ausgewogen ernähren möchte, dann ist das doch eigentlich total bescheuert, da sich so von so einer Intuition, von so einem Gefühl leiten zu lassen und in so eine Attacke reinzufallen, oder Petra? Also das ist doch eigentlich maximal ungesund.
Ja, es ist bestimmt nicht super gesund. Also Gott sei Dank sind unsere Kühlschränke gut bestückt mit recht guten Lebensmitteln. Für die, die natürlich dann auch so eine Schublade irgendwo zu Hause haben oder vielleicht ein ganzes Schrankfach, sieht es dann ein bisschen anders aus. Aber lass uns doch mal überhaupt schauen, wo das herkommen könnte, weil ich glaube wirklich, dass es was ist, was wir in unserem Unterbewusstsein mit uns rumtragen. Einfach so dieses Verlangen nach Belohnung. Und ich für mich habe immer wieder so dieses Gefühl, dass es was auch mit dieser, vielleicht mit den ersten Momenten in unserem Leben zu tun haben könnte. Weil wenn das normal vonstatten gegangen ist, also eine Geburt und dann sind wir zu unserer Mutter gekommen, was haben wir denn bekommen? Wir haben Liebe bekommen, Wärme bekommen, einen bestimmten Duft und haben natürlich auch was zu essen bekommen. Also was uns genährt hat, getröstet hat, was uns Liebe gegeben hat. Also alles, was wir brauchen, um uns zu belohnen. Und das finden wir ja dann letzten Endes in unserem Verhalten in irgendeiner Form wieder.
Naja, vielleicht nicht unbedingt nur die Belohnung. Ich empfinde emotionalen Hunger auch ganz klar als eine Stresssituation oder auch als Trauerkompensation. Also irgendwelche Bedürfnisse, die nicht befriedigt sind. Man ist irgendwie unzufrieden mit sich und man, das ist schon fast wie so eine anfängliche Essstörung, dass man irgendwas kompensieren möchte und eigentlich auch weiß, ich möchte jetzt gar nicht so viel Schokolade essen, aber ich kann gerade nicht anders. Das ist irgendwie so das Gefühl, als würde mir die Schokolade dann das geben, was mir gerade fehlt. Als hätte ich irgendein unbefriedigtes Bedürfnis in mir oder zu wenig Liebe oder was auch immer da sein kann. Das kann aber auch voll Langeweile sein. Ich erinnere mich noch voll an die Schulzeit. Nein, aber das ist so nach der Schule nach Hause und dann einfach mal so ein bisschen stöbern gehen in der Küche, ja. So... Na, was können wir jetzt so machen, ne?
Oder halt und klassisch prokrastinieren und andere prokrastinieren, also schön aufschieben und Aufgaben in den Hintergrund drängen, sodass man sich ablenkt. Aber was du eben schon angesprochen hast, Petra, so der Urinstinkt, wenn wir auf die Welt kommen, und eins der Grundbedürfnisse wird direkt gestillt von der Mutter, nämlich Hunger, aber auch Liebe und Aufmerksamkeit und das tatsächlich mit Essen. Also wir lernen wirklich schon ganz, ganz früh als Baby, als Säugling, es ist ein Grundbedürfnis von uns zu essen und das wird gekoppelt an Emotionen. Und das Rad spinnt sich dann natürlich weiter. Wie wird in unserer frühkindlichen Erfahrung mit dem Thema zum einen Essen umgegangen, zu dem anderen mit dem Thema Emotionen, Gefühle zeigen, sich ausdrücken dürfen. Hat man da einen Raum als Kind bei den Eltern? Wird man gehört? Wird man gesehen? Darf man sich austoben? Oder wird man eher unterdrückt, klein gehalten und kompensiert auf der anderen Seite seine Gefühle, seine Emotionen durch Essen zum Beispiel?
Ja, oder zum Beispiel auch, wenn es einem nicht gut geht und man weint als Kind, gab es ja ganz oft so diese, ja, diese typische Reaktion der Mutter, dass sie kam und hat dann dem Kind was Trost zu essen angeboten. Ja. Also wollte ja Trost spenden, aber dann gab es einfach was Leckeres. Und deswegen ist ja auch diese enge Verknüpfung mit Trost, auch wenn wir traurig sind, dass wir dann ganz schnell tatsächlich ja zum Kühlschrank gehen oder das mit Essen versuchen zu lösen und uns zu trösten.
Das ist ganz spannend. Mir fällt nämlich gerade auf und auch ein, wir sind ja auch als Ausbilderinnen aktiv und da geht es ja auch zum Großteil um eine Ernährungsumstellung bei vielen mhm Menschen. Und das wird wahrscheinlich ja auch der Grund dafür sein, warum sich so viele Menschen so verdammt schwer damit tun, weil sie immer Angst haben, man nimmt ihnen etwas weg. Wenn man sagt, hey, probier doch einfach mal zu reduzieren, muss es wirklich jeden Tag Wurst sein oder langt einmal die Woche irgendwie ein genüssliches Steak mit einer tollen Qualität oder dieses Umdenken, da sträuben sich ja ganz, ganz viele Menschen einfach intuitiv erstmal dagegen. Es ist was ganz Schwieriges, ein super schwieriges und emotionales Thema. Und es wird mir gerade eigentlich klar in unserem Gespräch, dass das ja logisch ist, dass das irgendwas in uns ist, dass wir essen gar nicht mal, so wie es ja eigentlich von der Natur gedacht ist. Wir brauchen Energie. Woher kommt die? Wir essen, wenn wir Hunger haben und wir essen auch erst dann, wenn wir Hunger haben, weil auch das Angebot gar nicht so verfügbar war, ne? Also jetzt macht alles Sinn.
Oh ja, genau, aber mir fällt dazu unglaublich viel ein. Also zum einen ist es tatsächlich so, dass wenn wir erzogen würden mit dem Wissen, dass Ernährung den Hunger stillt, unsere Energie, also unseren Energiebedarf stillt, dann hat das nochmal so eine ganz andere Aufgabe. Dann isst man wirklich nur, wenn man Hunger hat. Das ist zum Beispiel bei den Okinawa-Japanern, die ja zu diesen Blue Zones gehören, der Fall. Die lernen ja tatsächlich nur dann zu essen, wenn sie Hunger haben und sich nicht satt zu essen. Und da gibt es jetzt auch nicht über die Ernährung irgendwie die Belohnung, sondern es gibt eine ganz andere Belohnung. Aber wir sind es so gewohnt, dass es meistens in Belohnung, also die Belohnung tatsächlich Nahrung ist. Und deswegen ist es auch ganz schwer, wenn die Ernährung umgestellt werden soll. Weil tief in uns drin, ich sag immer, Samira, musst was zu sagen. Das ist doch unser Unterbewusstsein.
Absolut, ja, ja. Ich nicke, ihr seht mich hier.
Ach so, genau.
Ich nicke ganz fleißig.
Aber das Unterbewusstsein holt natürlich alles hoch, was wir gewohnt sind von früher. Und wenn wir natürlich mit einem dicken Pudding belohnt sind, worden sind oder mit einem Sauerbraten oder
ganz
oder
klar, ist ja die direkte Verbindung von einem Gefühl aus der Kindheit, wie zum Beispiel Trauer, Angst, oder vielleicht auch irgendwelche Erfahrungen, die in der Schule gemacht werden, und man fühlt sich irgendwie sehr, sehr emotional und man wird belohnt oder man kompensiert es mit etwas Ungesunden ja in der Regel, weil es ja dann in dem Moment das Bedürfnis stillt. Also der Zucker zum einen, ja, oder halt das Craving nach was Fettigen, was im Körper, da kannst du vielleicht noch was dazu sagen, warum es genau auch das sein muss. Ich weiß gar nicht, kann man das eigentlich auch antrainieren?
Ja, das ist jetzt,
das mal, ist auch so die Frage. Oder einfach nur schnell verfügbar.
Ja, also ich habe jetzt, eine ganz andere Frage, Samira, die musst du mir jetzt bitte mal beantworten. Nee. Hoffentlich kannst du es, wenn nicht, dann ist es auch nicht schlimm, dann müssen wir nachgucken und müssen die Antwort irgendwie finden. Aber wenn ich mir anschaue, wirklich wie schwer sich Menschen tun, Ernährung umzustellen, gibt es überhaupt tatsächlich aufgrund unserer Erfahrung in der Kindheit, haben wir echt eine Chance, uns umzutrainieren, oder bleibt immer so ein Gefühl zurück, dass wir gar nicht genug gesättigt sind? Und deswegen ist es ja auch so, dass ganz viele Menschen, die eine Diät machen, das scheitert ja ruckzuck. Also Diäten sind eigentlich zum Scheitern verurteilt, weil das bedeutet ja immer Verzicht. Und wenn Menschen eine Weile verzichten, was machen sie anschließend? Sie holen alles nach und noch mehr. Wie sieht es denn aus, wenn man jetzt zum Beispiel, wie ich das ja schon auch tue in meiner Arbeit, den Menschen sagen, das ist die beste Ernährungsweise, weil davon bin ich überzeugt, das ist die vollwertige pflanzliche Kost. Wenn ich das denen sage und sie kapieren das von ihrem Kopf her, aber in ihrem Unterbewusstsein ist was ganz anderes abgespeichert. Können wir das umtrainieren? Geht es wirklich? Also ich meine, wir drei tun's, aber wie sieht es dann trotzdem aus? Fehlt uns nicht doch irgendwas?
Wir tun's, aber ich glaube, haben wir vielleicht auch ab und zu mal, dass wir wieder in so ein Muster hineinverfallen. Und das ist es letzten Endes. Wir sind in Mustern drinne und die sind auch bis zu dem Zeitpunkt, wo vielleicht ein Patient bei dir auf dem Stuhl sitzt und sagt, okay, ich verstehe es, ist es aber noch das Muster total unbewusst. Also man müsste zuerst im ersten Schritt das Muster, warum man so und so ist, aufdecken. Also ist man aus dem Stress heraus, ist man aus, also wie kann man quasi die die emotionale Komponente betiteln? Ist es Stress, ist es Wut, Trauer, ist es Angst, ist es vielleicht eine Leere in sich oder Schuldgefühle, die man durch Essen kompensiert, wo will man vielleicht auch das Gefühl haben, etwas kontrollieren zu können durch Essen. Das sind Muster, die wir dann in unserer frühkindlichen Erfahrung erlernt haben, die erstmal aufgedeckt werden müssen. Was auch jetzt erstmal logisch klingt, aber im ersten Schritt gar nicht so einfach ist. Da zuerst der erste Schritt, das Bewusstmachen, okay, ich habe ein Muster, und dann musste man halt auf die Suche gehen, okay, was ist denn dieses Muster?
Wirklich muss es so kompliziert sein, weil ich überlege gerade, wenn die Menschen zu mir kommen und die sind wirklich krank und auch krank aufgrund der Ernährung, weil wir wissen ja, dass heutzutage alle Zivilisationskrankheiten ernährungsbedingten großen Anteil haben und insgesamt 70-80% aller Krankheiten sind ernährungsbedingt. Das ist natürlich schon eine Menge. Was heißt es denn? Muss ich jetzt die Patienten erstmal psychotherapeutisch behandeln? Weil das wäre ja ein Riesenaufwand und es würde viel zu lange dauern.
Ich bin jetzt zwar keine Psychologin, aber ich glaube, dass es einen Riesenunterschied macht, ob du einen Trigger hast, also eine Krankheit oder wenn du schon ein Symptom hast. Weil dir geht's schon nicht gut und du willst das loswerden, dann hast du ja irgendeinen Trigger, um etwas zu verändern. Das heißt, man hat natürlich eine ganz andere Motivation und sieht auch den Verzicht in dem Moment als notwendige Maßnahme. Das heißt, es fällt dir viel, viel leichter, auch eine Ernährung umzustellen, etwas wegzulassen, weil du den Zweck verstehst. Du weißt, wofür du es tust. Und ich glaube, dann auch diese ganzen Kindheitsgeschichten, emotionaler Hunger ist nochmal ein anderes Thema, ja. Also
da liegt auf jeden Fall der große Unterschied, dass du, wie du sagst, einen Trigger hast, um sie jetzt zu ändern. Wenn du aber sagst, ach, mir geht's eigentlich so ganz gut, aber ich habe mal gehört, so viel Fleisch ist vielleicht nicht ganz so gesund, jeden Tag Alkohol macht auch nicht gar nicht so viel Sinn. Also wenn man diese Denkweise hat, aber man spürt körperlich noch nicht die Notwendigkeit, etwas zu ändern, ist es meistens nicht so nachhaltig zu sagen, ich ändere jetzt meine Ernährung oder ich mache eine Diät zum Beispiel. Es sind ja auch diese Impulsentscheidung, ich mache jetzt mal eine Diät, weil es schadet nicht. Und dann habe ich irgendwie 2-3 Kilo weniger und sehe gut im Bikini aus zum Beispiel. Und die Nachhaltigkeit ist aber total eingeschränkt.
Also mir fällt jetzt gerade ein, es gibt ja Patienten, die, also ich mache das ja schon lange, ich bin ja seit 35 Jahren niedergelassen. Das heißt also auch, dass ich Patienten teilweise schon lange kenne, beziehungsweise sie behandelt habe vor 20 Jahren, ihnen, weil sie mit irgendeiner Krankheit gekommen sind, beispielsweise Neurodermitis, war gerade gestern wieder eine Frau da, die ich beraten habe, die dann alles umgesetzt hat und dann aber den Weg wieder verlassen hat und jetzt wieder da ist und sagt, meine Güte, mir ging es so gut, es ist danach alles weg gewesen, jetzt bin ich wieder da und ich brauche einfach wieder einen Anstoß. Und ich wünschte mir, dass es noch einen Hebel gäbe, dass wir es den Menschen einfacher machen könnten, bei ihrer guten Erfahrung, die sie ja schon gemacht haben, tatsächlich zu bleiben. Weil es werden tatsächlich ganz viele wieder, soll man sagen, rückfällig, weiß ich nicht, weil das ist so negativ belastet, möchte ich nicht sagen. Aber warum bleiben die nicht bei dem, was sie spüren, weil es gesund ist und was sie auch noch gesund gemacht hat?
Ja, ich glaube, es ist schwierig, weil auch ich kann nur von mir sprechen. Ich weiß auch, was gesund ist und ich weiß, was mir gut tut und was mir nicht gut tut. Aber es gibt trotzdem einfach bestimmte Tage oder auch, ich würde es eher Phasen nennen, wo ich einfach nicht so streng mit mir bin, beziehungsweise mich komplett von meinem emotionalen Hunger treiben lasse und auch finde, dass es okay ist, solange man auch wieder den Weg zurückfindet. Und es gibt ja auch bestimmte Methoden, um auch diesen Weg wieder einzuschlagen oder auch sich wieder selbstbewusst zu machen, was mache ich hier eigentlich? Aber meistens brauche ich dafür, um es ehrlich zu sagen, irgendein Aha-Erlebnis, und sei es das Aha-Erlebnis vorm Spiegel, dass ich mir denke, wow, ich glaube, ich habe irgendwie zugenommen, die Hose kneift, back to healthy. So geht es nicht weiter, ich fühle mich nicht mehr wohl. Und dann ist eben das mein Trigger und mein Auslöser, der mich wieder daran erinnert, okay, nee. Oder ich habe irgendwie eine Zeit lang, wir sind, bestes Beispiel, Samira und ich waren letztes Jahr mal in Griechenland unterwegs. und ja, da gab es halt Feta. Und ja, ich esse eigentlich keine Milchprodukte, weil ich einfach von der Überzeugung her glaube, dass es mir nicht gut tut. Und ich weiß
aber
es.
Dieser Feta.
Ich sehe es vor allem auch an meiner Haut. Ja, klar.
Ja,
und
voll.
Eine Woche in Griechenland und kamen direkt. Also es ist wirklich, oder auch meine Atemwege gingen zu. Ich habe auf einmal geröchelt, ja, und habe direkt wieder die Verknüpfung gesehen, aha, okay, das möchte ich nicht, also bitte wieder mal ein bisschen strenger und zurück.
Ich glaube, wie du sagst, es sind zum einen die Phasen, die uns halt durch diverse Lebenssituationen halt treiben, und wenn man gerade in einer extrem stressigen Situation ist, in einer stressigen Phase, kompensiert man eher wieder etwas mit was Ungesunden, als dann, es läuft gerade easy going beim Job. Und zum anderen, jetzt habe ich gerade noch einen anderen Punkt, den habe ich vergessen.
Ich glaube, es ist auch noch so ein bisschen wieder dieses, ich gönne mir mal was.
Genau. Nicht verzichten zu wollen, sondern so ein bisschen es zu lockern, sondern ich bin jetzt nicht zu dogmatisch und ich gönne mir mal was, und jetzt so ein, zwei Mal kann ja nicht so schlecht sein. Und so war es ja bei uns auch im Urlaub. Wir dachten uns, wir sind immer so vorbildlich, wir sind immer so strikt, und es macht uns ja auch Spaß. Ist für uns kein Verzicht, so zu leben, weil wir wissen ja, es ist unglaublich gut für unseren Körper, wir fühlen uns super. Und wenn wir jetzt 5 Tage mal in Griechenland sind, denke ich so, ach komm, ja.
Also ich glaube, da ist schon auch was Wichtiges nochmal zu sagen. Denn wir haben so die Möglichkeit, dass wir vielleicht am Tag so 8% der Ernährung kann vielleicht nicht so ganz gesund sein, und der Körper kann damit richtig gut umgehen. Möglicherweise hatte sogar noch einen gesundheitlichen Effekt, weil wir damit immer wieder angestoßen werden, dass wir für uns die Abwehr auch verbessern dadurch. Also es gibt diesen Begriff der Hormesis, das heißt also, dass wir wirklich immer durch wiederum Reize uns aktivieren, gesünder zu sein. Also das ist die eine Geschichte. Das andere ist, ich würde gerne das Ganze vielleicht so in 2 Dinge aufteilen. Es ist einmal schon für mich die Notwendigkeit, dass wir verstehen, dass wir eine gesunde Ernährung brauchen, um ein gesundes Leben führen zu können und ein langes Leben auch in Gesundheit. Das ist die eine Geschichte. Da könnte ich mir vorstellen, also da müsst ihr was dazu sagen, beziehungsweise so kennen wir es eigentlich, je öfter man was tut, also je mehr man daran gewohnt ist, umso einfacher geht es. Also dass man als Basic so eine gesunde Ernährung hat. Das ist so diese eine Geschichte, um wirklich umzustellen. Wäre natürlich toll, wir hätten das von Kindesbeinen an gelernt, wäre es viel leichter. Und das andere ist, diesen emotionalen Hunger so in aktuellen Situationen. Also ihr habt vorhin schon angesprochen, wie ist es bei Stress, wie ist es, wenn wir irgendwie eine Prüfung bestanden haben, wie ist es, wenn wir traurig sind, wie ist es, wenn wir Liebeskummer haben, wie ist es, wenn wir frisch verliebt sind. Also das ist nochmal so die kurzzeitigen oder kurzzeitlichen Momente. Da gibt es, glaube ich, auch so ein Einteilungsschema, sodass man mal gucken kann, wie sieht es eigentlich aus, was bin ich denn für ein emotionaler Hunger- oder Stressesser oder überhaupt was, wie verhalte ich mich?
Ich glaube, also mir fällt es jetzt gerade so ein, wenn wir darüber sprechen, weil es geht ja wirklich auch nicht darum, was ist denn die perfekte Ernährung? Mein Gott, wir sind alle Menschen, wir haben alle Emotionen. Wir erleben jeden Tag Dinge, die wir nicht beeinflussen können. Wir es geht ja auch darum zu leben, zu genießen, auch essen zu gehen und nicht dogmatisch Dinge auszuschließen, wofür man eigentlich nicht einsteht. Aber was einfach meine Lösung für das Ganze ist, weil ich bin überzeugt, genauso wie Petra, wir brauchen eine Basisernährung, die besteht einfach aus Pflanzen, die besteht aus Hülsenfrüchten, die besteht aus gesunden Kohlenhydraten, aus gesunden Fetten. Wir brauchen einfach alles. Es ist so, wir brauchen alles. Und jeder von uns hat da nochmal so ein bisschen Individualität und seinen Genussmoment. Und der kann heißen, oh, an Weihnachten brauche ich Gans. Der kann heißen, ich brauche ab und zu in Griechenland Feta. Und ich brauche auch manchmal irgendwie einen Fisch, wenn ich irgendwie am Meer bin. Und ich brauche auch mal eine Pizza. Es geht ja auch wirklich nicht darum, sich so zu zwingen, dass es diese Momente nicht mehr geben darf, weil mein Gott, die heißen Genuss, ich brauche das auch, wir sind alle Menschen, aber was meine Lösung ist, bin ich bereit, mein gutes Gefühl von morgen zu opfern für diesen Genussmoment? Und das, wenn du dir diese einzige Frage stellst, du weißt, da steht eine Pizza und ich weiß, ich habe jetzt gerade total Lust darauf, dann gönne ich mir das, ich genieße es komplett und mir ist auch klar, dass das Risiko besteht, dass ich danach einen Blähbauch habe und dass es mir einen Tag nicht so gut geht, aber ich bin bereit, dieses gute Gefühl zu opfern für diesen Genussmoment.
Vor allem ohne schlechtes Gewissen zu haben.
Also und ich glaube, dann verzeiht dir das dein Körper und du weißt es auch, in der richtigen Dosierung einzusetzen, weil du wirst dir ganz gut überlegen, ob du in der Woche dann nochmal mit Käse und nochmal mit Pizza und nochmal, so, du bekommst ein Gefühl dafür. Und ich glaube, das ist wirklich die Kunst bei einer gesunden Ernährung, dass du dieses Gefühl für dich selbst entwickelst, was dir gut tut, was dir nicht gut tut und es dann auch so einsetzt, dass du ein gesundes und glückliches Leben damit führen kannst.
Das auf jeden Fall, ich glaube, so machen wir das auch schon in einem ganz guten Rhythmus, uns ab und zu mal was zu gönnen. Wichtig finde ich nur herauszufinden, wenn man vielleicht so die ein oder andere ungewohnte Essattacke hat, die darauf hinausführt, dass man sich danach eben nicht gut fühlt und es war nicht das Bewusste, okay, ich nehme mir jetzt die Pizza und genieße sie, sondern es sind versteckte Emotionen, dass man herausfindet, was sind es denn für Emotionen und dass man mutig ist, sich denen auch zu stellen und herauszufinden, woher kommt gerade dieses Symptom eigentlich, weil die Ursache liegt mit Sicherheit woanders. Und da macht es Sinn, auf jeden Fall auf den Grund zu gehen, um herauszufinden, warum esse ich denn oft emotional? Weil das sind ja dann die Muster, die sich immer wieder wiederholen und immer wieder uns dann auch eigentlich leiden lassen oder als uns dann auch im Weg stehen, dass wir halt auch so eine Basisernährung etablieren können, weil wir immer wieder in dieses emotionale Essen halt hineinkommen. Und ich glaube, da hilft es ganz gut, am Anfang vielleicht auch sowas aufzuschreiben und zu gucken, okay, wenn ich jetzt schon wieder zum dritten Mal am Abend zum Kühlschrank laufe in die Küche, um halt mir jetzt irgendwie was reinzuschieben, weil dann fühle ich mich besser. Warum ist das so? Was ist an dem Tag passiert? Mit wem habe ich gesprochen? War eine bestimmte Person involviert oder ein bestimmtes Thema? Hat es eher was im sozialen Kontext zu tun oder was mit dem beruflichen Kontext, und zu schauen, wo kommt es denn eigentlich gerade her, um dann da auch anzusetzen und auch eine Veränderung dort zu erzielen? Weil ansonsten würde sich das ja auch immer wieder wiederholen.
Also es gibt noch so eine Sache, und zwar geht es mir da ein bisschen ums Wording. Ihr habt jetzt ganz oft gesagt, ich gönne mir dann mal was. Also ehrlich gesagt, bei mir ist es mittlerweile schon, Gott sei Dank, ich mache das auch ganz lange, schon so weit, dass ich mir dann ein ganzes Pfund oder ein ganzes Kilo Erdbeeren von diesem wundervollen Bio-Bauernhof gönne, ja. Also das ist schon, finde ich, auch ein Gönnen. Also dass wir nicht nur sagen, für das, was von dem wir wissen, dass es nicht gesund ist, ist gönnen, sondern wir gönnen uns bitte auch das Gesunde. Und ich glaube, dass wir, indem wir halt andere Begrifflichkeiten dann auch für uns dem geben, dass es uns nochmal leichter wird. Weil, also zum Beispiel finde ich es auch immer ganz, also nicht wirklich gut, dass man beispielsweise sagt, zum Geburtstag gibt's dann Kuchen bei den Kindern als was Besonderes. Wenn man das schon so aufbaut, dann ist was der Kuchen oder was Süßes ist einfach was total Tolles. Wenn man also sagt, hier, an deinem Geburtstag, da kannst du in Erdbeeren oder in frischen Beeren schwelgen und das finden Kinder mindestens genauso gut, weil die finden einfach auch Farben total gut, dann hat es nochmal so eine andere Anmutung, ja, also da sollte man vielleicht auch nochmal hinschauen, aber das war so die eine Sache. Und das andere ist, gibt es da nicht zum Beispiel das so eine Einteilung, wie verhalte ich mich eher bei Stress und sowas? Gibt es da was, wo wir schon gucken können, wo gehören wir eigentlich dazu oder nicht?
Ich glaube, Stress kann ich ganz gut beantworten, weil unter diese Kategorie falle ich. Stressessen, also emotionales Stressessen, ist oft sehr gierig, schnell. Kauen ist nicht vorhanden. Es ist eher so
Schlingen.
Mund auf, nächste Beere rein, parallel noch nebenbei wieder was lesen und ganz unbewusst, also total unbewusst und auch tatsächlich so, dass man im Nachhinein ein schlechtes Gewissen hat. Das ist für mich emotionales Stressessen.
Aber was spannend ist bei dem Stressessen, als du mir das so eben erzählt hast, mit dem Schlingen, also Stress ist ja, man ist total aufgeregt und wenn du wirklich schlingst, hast du ja erstmal in deinem Bauch so viel drin.
Leber auch garantiert.
Ja, aber dass du auch so viel drin hast, du kannst dich nicht mehr bewegen, du kannst eigentlich gar nicht mehr von deinem Kopf her diesen Stressmodus weiterführen, weil du bist so gelähmt von diesem ganzen schweren Essen in dir, dass es dich da ja auch automatisch stoppt. Wäre natürlich gut, wenn du den Stress über das, was die höhere Weihe dann ist, abbaust mit Bewegung. Oh meine Güte, ich weiß, wie schwer das ist. Also wenn ich gestresst nach Hause komme und dann soll ich jetzt auch noch irgendwie laufen oder Crosstrainer machen, finde ich das ganz schwierig und ich finde wirklich das auch und deswegen verstehe ich dich auch, viel einfacher einen Kühlschrank aufzumachen und alles, was drin ist, irgendwie
naja, zu essen. Mein persönlicher Tipp dazu ist, den gebe ich jetzt mit, du darfst eigentlich, wenn du dazu neigst, ein Stressesser zu sein, gar nicht so viel zu Hause haben. Das ist schon mal mein Tipp Nummer eins. Also fülle deinen Kühlschrank bewusst und es fängt bei mir beim Einkaufen an. Und ich weiß auch schon, wenn ich in meinen Einkaufskorb irgendwie, ich sag jetzt mal, Schokolade reinlege, dann weiß ich, die überlebt nicht lange in meinem Kühlschrank. Weil mein Trick ist einfach, wenn es nicht im Kühlschrank ist, dann snacke ich es auch nicht. Und dann stehe ich vorm Kühlschrank und spätestens in dem Moment, wo ich merke, es ist gar nichts da jetzt zum in mich reinstopfen, dann kommt auch mein Kopf wieder ins Spiel und ich denke mir, okay, was mache ich denn hier eigentlich gerade? Und das ist mein zweiter Tipp. Also, wenn du denkst, du bist in so einer Situation, versuche mal, nur einen Moment dich neben dich zu stellen und zu fragen, warum will ich jetzt genau essen? Frag dich einfach, warum? Und wenn du diese Frage beantworten kannst und sagst, ja, weil ich brauche jetzt Schokolade, dann ist Schokolade. Aber wenn du vielleicht dann darauf kommst, stimmt, das ist eigentlich total unnötig, wovor drücke ich mich jetzt hier eigentlich gerade? Das mache ich nicht, weil ich bin nicht bereit, mein gutes Gefühl zu opfern, weil ich will kein schlechtes Gewissen haben und ich arbeite doch eigentlich gerade an meiner Figur. Was soll das? Lassen, einfach stoppen.
Aber es ist auch total spannend, weil du verhältst dich so in Stresssituationen und ich zum Beispiel nicht. Also ja, da sieht man ja, es gibt auch in der Kategorie Stress zum Beispiel ganz andere Essgewohnheiten. Und das sind ja auch alles irgendwo dann auch Gewohnheiten und Esstypen. Weil wenn ich total gestresst bin, dann habe ich weniger Hunger tatsächlich für vielleicht auch kurzfristig, also irgendwann kommt dann bei mir eher auch so, okay, ich muss mich jetzt belohnen, weil ich habe auch viel geschafft, aber in Stresssituationen esse ich eher weniger, ich esse mehr, wenn ich total emotional traurig bin oder irgendwie aufgelöst oder mich über was vielleicht auch aufrege oder so ein bisschen, ja, irgendwie so meiner Seele etwas Gutes geben möchte, also eher in Ruhesituationen und ja, Schokolade ist dann auch auf jeden Fall immer
dabei. Was ist denn dein Tipp? Also wie kriegst du dich unter Kontrolle in so Attacken?
Tatsächlich, wenn ich so eine Attacke habe, meistens weiß ich schon vorher, dass ich momentan so eine Phase habe, wo ich eher tendiere, mehr zu essen auch und auch mehr Süßes zu essen. Und ich fange tatsächlich dann auch an, wenn ich zu Abendbrot esse, mir zuerst, das mache ich seit kurzem erst, wenn es funktioniert, erst ganz viel Rohkost zu essen, danach mein, weiß ich nicht, mein Gemüse, meine Kartoffeln, mein Tofu, es klingt gar nicht so. So.
Wow, kulinarisch 1A hier, was du auftischst.
Ich wollte gerade sagen, sexy klingt das nicht, das Essen. ist es aber, es ist sehr, sehr lecker. Nein, also ich fange an, zuerst mehr Rohkost zu essen und merke, ich bekomme darüber ganz andere Nährstoffe und ein ganz anderes Energielevel wieder, als wenn ich danach etwas Gekochtes esse oder etwas Süßes und fülle mich tatsächlich schon von vornherein eher mit was Gesundem und habe danach weniger Lust auf was Süßes. Aber trotzdem kommt dann, wenn ich irgendwie, weiß nicht, ich bin ja auch so ein bisschen emotionaler unterwegs und wenn ich dann denke, auch so ein bisschen Schokolade, dann gönne ich mir das auch und ich weiß aber auch, dass es in dem Moment auch ein bisschen gerechtfertigt. Und damit es aber nicht ausufert, versuche ich dann einfach, mich in eine Meditation zu begeben oder in eine Yin-Yoga-Praxis, was so ein bisschen meinem Körper, meiner Seele gut tut, auf einem anderen Level und nicht auf diesem, ich kompensiere es gerade mit dem Essen. Und Yin-Yoga, da bin ich gerade totaler Fan, weil man da einfach so loslassen kann. Ich muss es nicht festhalten, was ich gerade an Emotionen in mir drin habe, sondern ich bin 5 Minuten in dieser Übung drinne und in einem ganz, ganz tollen Kurs und ich kann einfach loslassen. Ich kann, sie macht, also es ist eine ganz, ganz tolle Yoga-Lehrerin, sie macht dann immer laute Musik und du kannst dann einfach, ja, loslassen. Verbal loslassen und mitstöhnen und einfach.
Den Kurs kenne ich auch, der ist super. was ich dazu noch sagen möchte ist, apropos Bewegung, wie ihr wisst, ich bin ja auch so ein bisschen die Bewegungsexpertin hier im Bunde und das ist auch nochmal ein konkreter Tipp von mir. Wenn du sportlich aktiv bist, jeden Tag mindestens 15 Minuten, dann kann ich dir garantieren, dass du auch dieses, was du dir erarbeitet hast mit deiner sportlichen Aktivität, nämlich, dass dein Stoffwechsel gut funktioniert, dein Stuhlgang gut funktioniert und du dich einfach gut fühlst, weil du weißt, heute habe ich was gemacht, dann bist du in deinem Mindset sowieso schon so weit, dass du sagst, nee, also dieses Erfolgserlebnis mache ich mir doch jetzt nicht kaputt, ich fahre mir doch jetzt hier nicht eine Schokolade rein, da habe ich ja hier völlig umsonst geworkoutet und geschwitzt. Also das ist schon auch, dass tatsächlich auch körperliche Aktivität bremst dieses emotionale Essen. Das ist tatsächlich so.
Ich würde gerne noch mal was zu dem sagen, auch was du gesagt hast, Samira, dass du dir jetzt angewöhnst, vorher Rohkost zu essen. Das ist was ich auch ganz spannend finde. Und das ist vielleicht dann auch der Tipp von mir, also was ich wirklich auch gemerkt habe, wenn ich nach Hause komme und es gibt auf dem Tisch einen Teller mit Rohkost, der zubereitet ist und vielleicht noch irgendein Avocado-Dip dazu, dann finde ich das so schön. Also zum einen tut es mir gut, dass da schon was steht, was fertig gemacht ist, was ich nicht mehr machen muss. Also das kann man vorher zum Beispiel, wenn man aus dem Haus geht, kann man das schon machen. Oder wenn man weiß, da kommt jemand nach Hause, dann kann man das für den anderen und für sich auch vorbereiten. Und dann esse ich tatsächlich die Rohkost. Zum einen finde ich es unglaublich spannend, wie Rohkost schmeckt, weil es schmeckt gut, richtig, richtig gut und so ehrlich schmeckt Rohkost, weil eine Möhre schmeckst du Kohlrabi, die Gurke, die Beeren, du schmeckst aber auch dann den Avocado-Dip, das ist so toll und du bist wirklich ganz schnell tatsächlich gesättigt und da kommt was rein, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben und deswegen finde ich das total gut, dass du das erfahren hast, wenn wir um uns zu befrieden, auch tatsächlich, dann Rohkost essen, haben wir eigentlich alle Nährstoffe, die wir brauchen in diesem Moment, dass wir uns wirklich satt fühlen. Wenn wir jetzt eine Tüte Chips aufmachen würden, sei es auch die Bio-Chips ohne Transfettsäuren, egal wie, dann ist da nicht das drin, was wir brauchen. Und deswegen essen wir immer und immer und immer mehr. Deswegen ist diese Idee, glaube ich, Rohkost zu essen, eine richtig gute. Und für mich brauche ich, dass ich das nicht noch vorbereiten muss, wenn ich nach Hause komme, weil irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, ich will dann einfach nur noch Nahrung haben.
Ja, es soll ja auch irgendwie dann schnell gehen.
Es muss schnell gehen.
Ich glaube,
das ist gut. Ich glaube, das sage ich jetzt auch mal zu Hause oder vielleicht sollte man das mal einrichten, dass tatsächlich schon vorbereitete Rohkost irgendwie im Kühlschrank ist, die man nur noch rausholen muss, um dann essen zu können.
Ist ja auch eigentlich ein total schönes Ritual, was man etablieren kann. Also generell wieder einen gesunden Bezug zum Essen zu bekommen und es auch anders zu bewerten, sich ein Ritual auch zu erschaffen, wie man sein Essen zubereitet und wie man auch sein Essen dann wirklich auch zu sich nimmt. Und das kombiniert mit einer Achtsamkeit.
Ich muss gerade lachen. Denk mir so, ah ja gut, ich sitze hier im Homeoffice und klar, wenn da jetzt in meinem Kühlschrank ein vorbereiteter Rohkostteller steht mit Avocado-Dip, it will never gonna happen. Das ist so, ja wow, also klar, wenn das da steht, dann esse ich Rohkost. Aber wie realistisch ist es, wenn ich in so einer Attacke bin, also... Bei mir ist vielleicht mein Tagesablauf einfach anders, weil ich bin immer noch bei emotionalem Hunger. Also wenn ich auf der Suche bin und da steht jetzt Rohkost, dann gehe ich trotzdem zur Schokolade.
Ja, du bist in deinem Homeoffice. Das ist nochmal eine andere Situation, finde ich. Also wenn du draußen bist und draußen gearbeitet hast, ganz viel gemacht hast und dann kommst du nach Hause. Zu Hause gibt dir ja auch irgendwie nochmal einen ganz anderen Moment von Geborgenheit und sowas. Und das holt dich dann schon auch, glaube ich, einfacher ab, wenn du dann was Gutes kriegst, weil du bist ja zu Hause. Aber wenn du im Homeoffice bist, bist du ja schon zu Hause. Also hast du vielleicht eine Leere in dir, keine Ahnung, und du suchst einfach was, was dich füllt. Ich weiß es nicht. Und deswegen ist es vielleicht für dich dann in dem Moment nicht mehr so von Vorteil, dass es irgendwie was Rohköstliches gibt, sondern da brauchst du schon irgendwie die Nummer, jetzt mache ich auch mal irgendwie so Sachen, die nicht so besonders gesund sind. Wobei zum Thema Schokolade, weil ich weiß ja, ihr liebt ja alle auch Schokolade. Schokolade ist total gesund, Kakao ist total gesund. Und deswegen, wenn es ganz dunkle Schokolade ist, why not?
Die Dosis macht das Gift. Ja, ich glaube, ist eigentlich ganz spannend auch zu sehen, dass wir, wie wir hier sitzen, auch irgendwie alle ein bisschen andere Esstypen sind, andere emotionale Hungerschübe haben. Und es kommt natürlich auch ganz drauf an, welchen Tagesablauf man hat. Und auch, ja, was für eine, wir sind wieder bei der Kindheit, ne, was man auch so von seinen Eltern, von seiner Familie total mitbekommt. Beispielsweise ist super lustig, eine Freundin von mir, bei denen gab es immer Nachtisch. Mhm. Und die braucht auch immer Nachtisch. Mhm. Also das geht, es geht keine Mahlzeit ohne Nachtisch.
Also es gibt auch Familien, da gab es immer eine Suppe.
Ja, und ich glaube, dass es auch ein Stück weit einfach so eine Gewohnheit ist, eine Tradition, die man halt auch weiterträgt und das so ein bisschen in sich trägt. Und das ist ja auch völlig okay. Ich glaube, es geht nur darum, sich wohl damit zu fühlen, mit sich auch zufrieden zu sein, nicht böse auf sich zu sein und auch nicht in eine Essstörung sich irgendwie rein zu katapultieren, weil man immer irgendwelchen Diäten hinterherrennt und sich dann für eine Phase wieder zwingt und dann wieder doch nicht und dann wieder verzichtet und dann wieder, also dass man irgendwie so eine Balance findet, in seinem Alltag mit seinen Hungerschüben umzugehen. Ich glaube, ein ganz wichtiges Learning ist an der Stelle die Unterscheidung zwischen Hunger und Appetit. Hm. Das ist, glaube ich, auch nochmal ein ganz guter Hinweis, weil es sind tatsächlich zwei unterschiedliche Sachen und ich glaube, in der heutigen Gesellschaft haben wir das einfach komplett verlernt zu unterscheiden an dem Überangebot. Tatsächlich sind ja auch Mahlzeiten einfach tagbestimmend. Das ist so verrückt. Aber wir beschäftigen uns mehr mit dem Thema, was esse ich, mit wem verabrede ich mich zum Essen, was kommt zum Lunch, was frühstücke ich. Also es ist so einnehmend, dieses Thema. Das habe ich gemerkt, als wir gefastet haben, Samira. Wenn man sich nicht damit beschäftigen muss, was man isst, also was esse ich, was koche ich, was bereite ich vor, da hat man so viel Zeit. Und es ist wirklich, also es war wirklich absurd viel Zeit. Es war so, wow, ich muss ja weder einkaufen gehen, noch mache ich mir Gedanken. Und man ist auch viel, viel freier in seinem Kopf, wenn man nicht ständig schon wieder beim Thema Essen ist. Also es gibt da schon ein paar Sachen, glaube ich, auf die man achten kann.
Deswegen muss ich nochmal unbedingt auch auf das Intervallfasten zurückkommen, weil Intervallfasten hast du wirklich eigentlich nur diese 8 Stunden, vielleicht auch nur 6 Stunden, in denen du ist, dass es wunderbar ist für die Gesundheit, das habt ihr wahrscheinlich schon gehört, aber ihr habt noch was ganz anderes, ihr lernt auch wieder kennen, was es wirklich heißt, Hunger zu bekommen, und das finde ich so gut, und wenn man Hunger hat und dann noch gesunde Sachen isst, dann wird man auch satt Und von daher.
Apropos. Ja,
apropos Hunger. Ich denke, wir dürften auch jetzt was essen, weil, meine Güte, es ist schon 2:30 heute. Und wir haben noch nichts gegessen. Und nach diesem wunderbaren Gespräch mit euch haben wir es verdient, oder?
Wir haben doch sicher eine Rohkostplatte vorbereitet mit Avocado-Dip.
Nein, ich bin ja jetzt nicht zu Hause, sondern ich bin ja hier bei dir, meine Liebe. Und vielleicht hast du ja einen Porridge bereit, den wir jetzt als erstes essen können mit ein wenig Obst oder Nüssen oder so. Okay.
Ja, ich glaube wirklich, dass das Learning für dich ist, achtsam und bewusst mit deinem Essverhalten umzugehen und es einfach zu hinterfragen, wenn du da eine kleine Problematik bei dir siehst, ohne dass es vielleicht jetzt auch direkt eine Essstörung ist, um Gottes Willen, also da sind wir auch alle ganz, ganz, ganz weit von entfernt, aber auch um jetzt den ein oder anderen Ernährungstrend nicht so dogmatisch zu sehen, herauszufinden, wie möchte ich mich ernähren, so wie ich es gerade tue, bin ich damit zufrieden oder eben nicht, und wenn nicht, dann wo liegt da mein Verhalten, also wo liegt da mein Muster, wie verhalte ich mich in gewissen Situationen, und schreib dir das einfach mal auf für so ein kleines Ernährungstagebuch, um dein Essverhalten dir bewusst machen zu können, welche Motivation steckt bei dir dahinter, warum isst du in welchen Situationen, genau, und zu schauen, wo der Hund sozusagen begraben liegt. Und vielleicht auch langfristig ein anderes Ventil für dein Stressverhalten zu suchen, Bewegung, wie Mira schon gesagt hat, meditieren, zur Ruhe kommen. Und genau, ich glaube, das sind schon so ganz, ganz gute Tipps, wie man sein Essverhalten, sein emotionales Essverhalten hinterfragen kann und auch langfristig transformieren kann.
Emotionaler Hunger ist doch eigentlich auch immer, bedeutet doch auch ein bisschen so die Suche nach was, oder? Und deswegen kann man diese Suche ja vielleicht mit anderen Dingen belohnen, als eben mit diesem gelernten Essverhalten aus der Kindheit, wenn wir uns das bewusst machen.
Genau, also Suche ist sehr allgemein, aber vielleicht im weitesten Sinne vielleicht ja Suche nach der Ruhe, Suche nach Aufmerksamkeit, Suche nach Zuneigung, Belohnung. Genau, es gibt da ganz, ganz viele Faktoren auf jeden Fall, die wichtig sind.
Ja, lasst uns doch mal die Runde abschließen, indem wir… Genau, wir suchen Essen. Nein, ich wollte sagen, oder was ich schön finden würde, ist, wenn du vielleicht, Petra und Samira oder auch ich, wenn wir uns ganz kurz überlegen, was wir unseren Zuhörern mitgeben möchten als einen Tipp gegen emotionalen Hunger. So, was ist dein persönlicher Tipp, was kann man tun? Das wäre doch irgendwie ein schöner Abschluss, oder? Einfach so was mitgeben, was man direkt im Alltag umsetzen kann, um sein Essverhalten vielleicht ein bisschen zu verändern und ein bisschen achtsamer damit zu sein.
Möchtest du anfangen?
Ich kann versuchen anzufangen, weil ich habe, glaube ich, ganz viele Tipps, aber ihr müsst mich jetzt mal bremsen. Also ich denke schon, dass wir einfach verstehen müssen, was für uns eine gesunde Ernährung bedeutet, dass wir ganz viel dafür als Geschenke bekommen, dass es nicht heißt, dass wir verzichten müssen auf was. Das ist so, dass natürlich das Intellektuelle, das Bewusste, und dass wir immer wieder üben, und je mehr wir üben, je mehr das zur Gewohnheit wird, desto leichter ist es. Vielleicht ist es auch eine Möglichkeit, dass du für dich entscheidest, ich werde meinetwegen jetzt ein Home-Veganer, also ich esse zu Hause richtig gesund, und wenn ich dann mal rausgehe, dann ist es durchaus in Ordnung, oder wenn ich mal eingeladen bin, vielleicht auch mir was anderes einzuverleiben, was nicht in diese Kategorie passt, aber das ohne schlechtem Gewissen. Und wie gesagt, mein Tipp, wenn du nach Hause kommst und so ein abends Belohnungsesser bist, dann tatsächlich diese Rohkost im Kühlschrank oder dann auf dem Tisch haben.
Ist Dattel auch Rohkost?
Wir sind wieder beim Rohkostteller mit Avocado.
Und der Dattel mittlerweile. Und die rohe Schokolade kann auch dazugehören.
Ja, da nähern wir uns schon eher so meinem Gusto.
Was ist dein Tipp, Samira?
Mein Tipp, also zum einen wirklich sich das aufzuschreiben, wann man in welchen Situationen zu diesem Essverhalten neigt und im nächsten Schritt dann eine kleine Atemübung zu machen. Also bevor du wirklich aktiv dann den Schritt begehst und etwas in dich hinein begibst, erstmal 3 Minuten innehalten, sich auf den Atem zu fokussieren und zu schauen, brauche ich das gerade wirklich oder wo, also welches Bedürfnis habe ich gerade, was da gestillt werden sollte. So, das ist mein Tipp.
Supi. Mein Tipp ist auch ganz einfach.
10 Runden um Block rennen. 10.
Nein, mein Tipp ist schon beim Einkauf achtsam damit umgehen und auch seine Schwachstelle kennen. Meine Schwachstelle heißt, ich weiß, es hört sich jetzt nicht so mega ungesund an, aber meine Schwachstelle sind zum Beispiel gerade Datteln und Nüsse. Und ja, in der Menge gibt es da auch einfach eine Richtlinie, die irgendwann nicht mehr so gesund ist. Und wenn man dann anfängt, so 5 Datteln und 5 Hände voll Nüsse am Tag zu essen, dann ist das natürlich auch wieder die Dosis, die das Gift macht. Und ich weiß einfach, wenn ich das nicht da habe, dann neige ich auch nicht dazu, das zu snacken. Also mein ganz einfacher Tipp für dich zu Hause ist, kaufe schon achtsam ein und kenne deine Schwachstelle und ja, hab sie einfach nicht immer verfügbar.
Also, was ich jetzt ganz spannend finde, wir kennen uns ja schon ewig lang und richtig gut. Und als ich euch jetzt zugehört habe, habe ich gedacht, gar nicht so doof. Also ich habe nämlich immer im Kühlschrank viel zu viel. Das wisst ihr auch. Deswegen ist die Versuchung bei mir zu Hause viel größer als meinetwegen bei dir.
Ich finde es auch ganz schwierig bei dir zu Hause.
Vielleicht soll ich wirklich mal weniger im Kühlschrank haben.
Ist sehr problematisch.
Ja, aber ich will ja auch, also ihr liebt es ja auch immer in den Kühlschrank dann zu gucken und euch zu bedienen, ja, aber vielleicht.
Aber merkst du was? Das Erste, was wir machen, total, ist, hallo Petra, Kühlschrank auf.
Ja. Warum? Und ich denke mir so, okay, ja geil, ja, es ist wie, du kommst nach Hause und gehst an den Kühlschrank und denkst dir so, ach ja, was kann ich mir jetzt Gutes tun? Es ist ja genau dieser Faktor.
Aber was ist denn, wenn in dem Kühlschrank nichts mehr drin ist? Super. Kommt ihr trotzdem?
Ja, wir kommen.
Ja, dann ist das doch eine Idee, ja. Also das ist das eine, das ist super gut. Dann kommt zur Rohkost, und ihr werdet es lieben, okay. Und dann finde ich mit dieser Atemmeditation eigentlich auch nicht schlecht, weil ich weiß, dass mich das runterbringt und dass es mich irgendwie ruhig macht und ich probiere das super.
Ich probiere das auch.
Ja, einfach auch eine Pause zwischen Impuls und Reaktion zu setzen. Ja. Und wenn du danach immer noch sagst, ich möchte trotzdem ein Stück Schokolade essen, ja, mach das, aber wahrscheinlich reicht dann auch 1-2 Stückchen und halt nicht die halbe oder die ganze Tafel. So ist bei mir.
Nobody's perfect.
Nobody's perfect, ja. Und wir haben noch gar nicht über Liebeskummer gesprochen, aber
oh, das machen wir in der 9. Folge. Genau. Mein Bauch knurrt.
Dein Bauch knurrt. Ich wollte
Ja. Nee, ich wollte eigentlich nur sagen, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, zuzuhören. Und vielen Dank, dass du Teil unseres kleinen Kaffeeklatsches heute warst. Und wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn du vielleicht uns ein kleines Kommentar da lässt oder auch kleinen Kommentar, Entschuldigung, ich habe da so einen kleinen Sprachfehler, oder auch vielleicht eine Frage stellen möchtest, das ist, ja, das wäre super toll. Wir haben einen Post heute auf Instagram auf unserem Kanal fayo_official. Dort findest du diese Folge angeteasert und darunter kannst du uns super gerne etwas schreiben und uns auch ein Herzchen geben, wenn dir diese Folge gefallen hat. Das würde uns sehr, sehr, sehr freuen.
Und vielleicht hast du ja auch noch eine Idee, die wir jetzt nicht gehabt haben. Schreib sie uns.
Ja, wie kriegst du deinen emotionalen Hunger unter Kontrolle? Vielleicht hast du auch einen wertvollen Tipp für die Community. Wir freuen uns total drauf. Und wenn du noch mehr über uns erfahren möchtest, weil wir bilden ja auch aus in unserem Fayo-Lifestyle mit Ernährung, Bewegung und Achtsamkeit, dann informier dich doch einfach auf www.fayo.de.
Ja,
das wir freuen uns aufs nächste Mal. Bis bald.
Bis bald. Tschüss.
Ja. Tschüss.